Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweilen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Buching-Podcasts mit Lara und
Elli.
Wie geht es dir heute?
Mir geht es, glaube ich, besser als dir, aber sonst ist alles debidobi. Wir haben nämlich gerade Fasching.
Karneval.
Und Lara hat es etwas mehr genießen können als ich.
Ich genieße dafür jetzt nicht mehr.
Dafür genieße ich es jetzt umso mehr.
Ja.
Wir melden uns aus dieser Versenkung zurück. Wir sind wieder da.
Willkommen zum unregelmäßigsten Podcast aller Zeiten.
Ja,
Tausend Erklärungen.
Wir haben tausend Erklärungen, die wir jetzt alle nicht bringen, weil wir denken, eigentlich interessiert es nicht, wir möchten uns bessern. Da unser Podcast jetzt auch schon, wie Lara mir vorhin noch mal ins Gedächtnis gerufen hat, schon 2 Jahre existiert.
Jo.
Und wir sind dran, uns zu bessern. Wie ihr auch seht, es kommt heute nicht wie versprochen der vierte Teil von Bridgerton.
Ja.
Weil es um die dritte Staffel geht, war ich jetzt etwas kurz verwirrt.
Jo.
Einfach aus dem sehr, sehr einfachen Grund, weil ich gehört habe mal, das kommt irgendwann im Februar raus. Jetzt hieß es kommt erst im Mai raus.
Zwischendurch war es mal Juli.
Deswegen haben wir uns jetzt darauf festgelegt, wir machen diese Folge wirklich erst, wenn Bridgerton auch wirklich rauskommt.
Jo.
Deswegen machen wir heute ein komplett anderes Buch mal für uns. Ich glaube, wir hatten noch nicht so etwas.
Ein Thriller?
Nein. Ein Thriller? Lara, erzähl mal. Ja, um welches Buch geht es denn heute, Lara?
Wir besprechen heute Angst von Ivar Leon Menge.
Mhm.
Eine Buchempfehlung einer Bekannten von Ellie.
Ja, da waren wir höchstpersönlich im Orelfüsli.
Jo.
Und haben nachgefragt, wir wollen irgendwie so ein bisschen was Aufregendes, Thriller, Krimi-mäßiges. Und da hat sie uns das empfohlen.
Ja. Das ist so die perfekte Kombination aus dem, was Ellie gerne liest, und dem, was ich eigentlich gerne lese. So.
Ja, vor allem, weil wir eigentlich beide auf diese True-Crime-Podcasts doch ein bisschen abfahren, ne?
Ja, so ein bisschen ist gut gesagt. Ich nähre mich davon.
Dann sind wir ja froh, dann machen wir heute dieses.
Das ist mein täglich Brot. Eigentlich könnten wir einen zweiten Podcast.
Nein. Wir müssen erstmal diesen auf die Reihe kriegen. Und dann überlegen wir True Crime Podcasts. Wer hat Lara die Seife aus dem Bad gestohlen?
Oh Gott.
Und es war überraschenderweise ich selbst. Ja.
Oh Gott.
Heute reden wir über das Buch Angst von Ivar Leon Menger. Und ich würde euch jetzt einfach mal erzählen, worum es geht.
Jo.
Lara hat es, glaube ich, bis zur Hälfte gelesen. Ich habe es fertig gelesen und dann diskutieren wir drüber und erzählen euch noch, was die Lesejury dazu sagt.
Ja.
Beginnen tut es mit Mia, die eine junge Schauspielerin ist und halt wirklich keine richtige Beziehung im Moment sucht. Sie mag ihr Single beziehungsweise dieses Dating-Leben, was sie hat, und möchte daraus jetzt nicht gerade eine Beziehung machen. Sie lernt aber bei einem Museumsbesuch den Victor kennen, der sie halt zu einem schicken Abendessen einlädt. Und Mia sagt, warum nicht? Schickes Abendessen kostenlos, er lädt mich ja ein. Doch bei ihr springt der Funke so gar nicht über, weil Victor sie irgendwie so einen sehr nervösen und sehr, fast schon schwitzigen Eindruck macht. Und deswegen hat sie sich dann davon ein bisschen entfernt. Sie hat ihm jetzt nicht mehr geschrieben und sie hat auch jetzt nicht wirklich gesagt, dass sie das irgendwann mal wiederholen. Bei diesem Date scheint sie aber einen Schlüssel, ihren Hausschlüssel, verloren zu haben. Ihre Mitbewohnerin, eine Gamerin, lässt sie aber jedoch herein in die Wohnung und die spielt dann später noch eine etwas größere Rolle. Die hat jetzt noch nicht gerade am Anfang so eine aufregende Rolle. Mia muss jetzt erstmal schlafen gehen, weil sie am nächsten Tag ein sehr, sehr wichtiges Casting hat, bei der sie nicht schlechte Chancen zu haben scheint, weil sie, sie macht ihren Job eigentlich sehr gut, aber als sie dort ankommt, ist halt eine riesige Schlange Bewerberinnen dabei und ja. Zu Victor. Wir wechseln immer mal so zwischen Victors Vorgeschichte und ihrer, jetzigen Geschichte. Deswegen hoffe ich, es ist einigermaßen klar. Wir haben aber schon schwierige Bücher bewältigt. Deswegen denke ich, es kommt heute ganz
bewältigt okay. Und aufgegeben.
Bewältigt und aufgegeben. Victor hat schon als kleines Kind sehr zu Gewalt geneigt, wenn er nicht immer das bekommen hat, was er möchte. Also er hat so diese Rückblenden und ich glaube, es ging darum, dass er dann auch kleine Hunde und sowas gequält hat und so. Also,
ja.
Man merkt, dieser Typ ist etwas psycho drauf. genau, bei mir, die hat sich dieses Casting da gewidmet. Es scheint aber, als hätte eine gewisse Alice ihr diese Rolle weggeschnappt, weil diese mit den Produzenten geschlafen hat. Und das geht man halt wie immer davon aus, dass die dann die Rolle bekommen, weil es halt so ein Geben und Nehmen. Daraufhin ist Mia etwas enttäuscht, geht halt nach Hause, wo sie ihre Mitbewohnerin, diese Gamerin, zusammen mit Victor sieht am Esstisch. Er wollte den Schlüssel vorbeibringen, was aber für Mia gar keinen Sinn macht, weil er gar nicht wissen dürfte, wo sie wohnt. Und diese Yvonne scheint dem Victor komplett verfallen zu sein, weil der halt auch übelst reich ist und hat ihn halt reingelassen und erzählt ihm übelst viel von Mia und scheint sich aber auch selber so ein bisschen an den Hals von ihm zu schmeißen. Ja, für Mia ist dieser Besuch ein sehr etwas übertriebenes Interesse da und ihr ist die ganze Situation nicht geheuer, weswegen sie mit dieser Alice, die ihr die Rolle wegzuklauen haben scheint, Deutsch, auf eine Party. In diesem Club lernt sie durch Alice David kennen. Ein lieber und sehr, sehr schüchterner Typ. Und ja, sie finden sehr schnell zueinander in einem Separé, weil dieser Club, das ist ein bisschen so ein Swinger? Ich kann es nicht anders sagen. Was ist das? Das ist so ein Sündenpool. Doch während die zwei sich dann näher kommen, entdeckt Mia Victor plötzlich an der Bar. Sie gerät total in Panik und erzählt David, dass sie glaubt, er sei ein totaler Stalker. Und Mia ist so aufgelöst, dass sie eigentlich von diesem David dann weggeht und erstmal sagt, sie braucht Pause, weil das war ihr einfach ein bisschen zu viel, dass sie dort diesen Victor gesehen hat. Sie scheint aber trotzdem sehr in David verknallt zu sein. Zu Hause schreiben sie sich auch sofort und lang. Sie erhält auch eine Sprachnachricht aus dem Restaurant in dieser Zeit, der ihr mitteilt, dass dieser Schlüssel gefunden wurde. Was aber gar nicht möglich ist, weil Victor den ja schon vorbeigebracht hat. Das ist dieser Moment, wo es dann echt creepy wird. Yep. Weil man so nicht weiß, in welche Richtung entwickelt sich das. Durch diesen Schock erhält man auch eine Rückblende von Mia. Ihre Eltern haben sich damals, als sie unterwegs waren, ich glaube in die Ferien oder sowas, haben sich ihre Eltern sehr, sehr stark gestritten. Und es kam zu einem Unfall, bei dem beide Eltern starben. Und durch diese Schockreaktion ist das halt wieder hochgeholt worden. Mia will nun diese Spannungen mit ihrer Mitbewohnerin klären. Eben weil diese Yvonne so mega abgeneigt von diesem Desinteresse an Victor war. Also sie steht total auf Victor. Oder man hat irgendwie
Victor.
Man merkt, dass sie da so mega... Ja, sie versteht nicht Mia, weil Victor ist reich, er ist gut aussehend, er ist toll, bla bla bla. Genau. Mia will das nun beenden und geht mit Yvonne essen. Mia hat während des Gesprächs immer mehr den Verdacht, dass Victor Yvonne bezahlt, damit die zwei verkuppelt werden.
Mhm.
Was auch wirklich
so ist.
So ist. Mia ist daraufhin etwas, upset, möchte ich sagen, und geht zu einer anderen Freundin, nämlich der Elif, die ist Besitzerin des Restaurants. Und diese stimmt mir sehr deutlich zu, dass das alles sehr, sehr, sehr stalkermäßig ist.
Verdächtig.
Sehr verdächtig. Mia hat nämlich außer Yvonne noch einen Mitbewohner, muss man dazu sagen. Die wohnen zu dritt. Einen Arzt. Und die zwei sprechen am Abend, er hat, glaube ich, ein Date mit einer anderen oder irgendwas. Und da gesteht er ihr, dass auch er ein bisschen,
Interesse an ihr hat.
Interesse an ihr hat, aber dass es ja wie aufgegeben hat, weil er ja jetzt neue Dates hat. Dann hilft er ihr, oder er möchte ihr abholen, dieses so ein Fahrrad irgendwo abzuholen, was sie irgendwo stehen gelassen hat in dieser ganzen Aufregung.
Weil es war kaputt.
Ja, genau. Und das ist doch auf einmal verschwunden. Also es ist nicht mehr auffindbar. Sie haben es versucht wiederzufinden. Nicht mehr auffindbar. Genau. Mia geht dann auf den Markt, um sich ein bisschen abzulenken. Und auch dort erscheint Victor aus dem Nichts wieder. Ja, das ist eben dieses aus dem Nichts. Ne? Das passiert immer, immer wieder. Lara zieht komisch die Augenbrauen hoch und ich weiß nicht ganz, was sie mir sagen will. Findet sie es jetzt heiß? Findet sie es seltsam? Ist es so ein sarkastisches? So?
Nein, du erzählst es mir so und ich denke mir so, ja, ich habe es gelesen.
Ja, ja, du guckst mich so komisch an.
Und deswegen, du erzählst mir das so in einer Intention und ich bin da, ich so, ja.
Ja.
Ich denke mir so, ich bring dich mal aus dem Konzept.
Toll. Mia möchte sich nun an Elifs Bruder, der nämlich Polizist ist, wenden. Sie beide entschließen, Mia zu helfen, sowohl Elif als auch ihr Bruder. Als sie zu Hause ankommt, um sich etwas zu beruhigen, ist Victor schon wieder bei Yvonne, aber diesmal im Zimmer. Mhm. Zusammen mit Philipp, ihrem Mitbewohner, wirft sie ihn aus der WG. Yvonne entschuldigt sich daraufhin wiedermals bei Mia, sie würde tatsächlich von Victor bezahlt werden, weil sie braucht das Geld. Sie ist eine Gamerin, eine Arbeitslose, sie verdient jetzt nicht wahnsinnig viel Geld. Das ist dieses Pick-me-Girl, was man ab und zu als Gamerin bezeichnet. Also die hat auch keinen Bock auf Game. Die ist einfach, ja, halb ausgezogen, sage ich jetzt mal, vor der Kamera. Und deswegen braucht sie das Geld. Sie hat auch relativ viel Schulden, meinte ich. Mia möchte sich nun mit der Clubbegegnung treffen, mit dem David. Sie schreibt ihm auch, dass er mit ihr essen gehen soll und als sie dann dort auf ihn wartet, taucht auf einmal wieder Victor auf. Sie versteckt sich schnell, weil sie möchte wirklich nicht mit Victor nochmal reden beziehungsweise ihn irgendwie sehen. Jetzt kommt wieder so eine Rückblende und dort wird halt erzählt, dass er Mia schon sehr, sehr lange beobachtet und jeden ihrer Schritte nachverfolgt. Auch alle ihre Ex-Partner hat er erschreckt, sodass sie Mia nachher gar nicht mehr sehen wollten. Also er hat sie, glaube ich, körperlich und physisch bedroht. Ja.
Weil die haben zusammen im gleichen Dorf gewohnt, war das nicht so?
Na, das ist jetzt eben dieses Ding, was nachher erst rauskommt.
Ah.
Das ist eben das. Sie schafft es, von Victor ungesehen zu entkommen und beschließt, dass auch David den Aufwand nicht wert sei, weil er so oder so sehr viel Desinteresse gezeigt hätte. Also er hat ihr fast nicht mehr geschrieben oder ist sie auch nur beachtet. Zu Hause liest sie dann einen Bericht in der Zeitung, dass ein Webdesigner tot aufgefunden wurde. Da David Webdesigner war, denkt sie natürlich sofort an ihn. Sie kann nicht herausfinden, egal wie, wer das Opfer ist. Sie war sogar am Tatort und hat dort mit dem Polizisten geredet. Sie trifft sich nun mit Elif und dieser ermuntert Mia, mal diesen David anzurufen. Allerdings meldet sich doch jetzt die Mailbox von Victor. Also sie hat eigentlich die ganze Zeit schon mit Victor geschrieben und nicht mit David.
What?
Da warst du noch nicht so weit, hä?
Nein.
Deswegen hast du mich jetzt geschockt angeguckt. Genau, also sie hat wirklich von Anfang an mit Victor geschrieben und nie mit David. Sie hat einfach so ein Zettelchen gehabt, wo David ihr die Nummer draufgeschrieben hätte. Aber sie hat das Zettelchen von Victor ins Handy eingegeben. Nicht von David. Deswegen war das so die ganze Zeit dieses Hin und Her. Mia möchte nun auch mit Alice über dieses ganze Thema reden und geht ins Studio. Dort trifft sie allerdings den Produzenten und diesen Co-Star an, die ihr sagen, dass sie die Hauptrolle bekommen hat. Also ist gar nicht Alice. Sie möchte daraufhin auch nochmal mit Alice selbst reden, ob sie das Ganze mit David gehört hätte. Doch diese weiß auch nichts weiter. Sie bekommt nun einen Anruf von der Polizei. Der Bruder von Alice hat sich die Geschichte von Victor angehört und bestätigt, dass dieser Tote, der gefunden wurde, wirklich David ist. Als Mia mit Alice sprechen möchte in diesem Café, setzt sich auf einmal Victor vor sie. Er weiß, dass sie die Bullen zu ihm geschickt hat und ja, sie konfrontiert ihn mit seiner Art, also warum er so sei, warum er so aufdringlich sei. Er hat einfach ihr dann gestanden, dass er schon über einen Monat an ihr interessiert sei und ihre Begegnung in der Kunsthalle war überhaupt kein Zufall. Also er wollte dieses Treffen und er wollte ihr unbedingt die beste Seite von sich zeigen, beziehungsweise dieses dieses, ja, ich bin reich, findest mich bestimmt geil. Also der hat die ganze Zeit so eine Rolle gespielt, damit sie ihn toll findet.
Mhm.
Ja. Victor möchte von Mia nur noch eine Chance bekommen, doch sie macht deutlich, dass er keine weitere bekommen wird. Sie erzählt von diesem Treffen alles diesem Polizisten. Es müssen unbedingt Beweise her, damit sie Victor anzeigen kann und dass dieses Abstandsverbot eingereicht werden kann. Allerdings kommt raus, dass Victor für diese Mordnacht an David ein sehr, sehr wasserdichtes Alibi hat, weil er an irgendeiner Tagung war. Also es kann fast nicht er gewesen sein. Videoaufnahmen beweisen auch, dass er den Mord gar nicht begangen haben kann, weil dieser Club, dort wo die sich getroffen haben, ist videoüberwacht und man sieht Victor weder ein- noch auslaufen. Mia kann das alles nicht so recht glauben und geht nun in die Angriffsposition über. Sie geht zu dem Club, sieht sich nochmal alles genau an und entdeckt, dass es tatsächlich einen zweiten Ausgang gibt. Außerdem schreibt sie dem toten David in Anführungs- und Schlusszeichen, beziehungsweise sie schreibt Victor, weil er weiß ja noch nicht, dass sie das nicht gecheckt hat mit den Nummern, dass sie angeblich mega an Victor hängt und dass sie ihn doch ein bisschen verknallt sei und so, dass er einfach checkt, ich habe doch noch eine Chance.
Mhm.
Also sie lockt ihn so ein bisschen in die Falle. Dieser offenbart ihr nun per Chat seine wahre Identität und dass er es gar nicht so gemeint hat, er wollte nicht David spielen, er hat einfach Angst gehabt, was sie sagen würde und etc. Also dieses relativ krasse Rausgerede.
Mhm.
sie tut extrem überrascht, möchte sich aber trotzdem jetzt endlich mit ihm treffen. Sie spielt die Rolle der heimlichen Verliebten sehr, sehr gut und er bringt sie in seine Wohnung, beziehungsweise in sein Haus. Er hat ein übelst luxuriöses Apartment und mit, ja, also der hat einfach sau viel Geld. Es gibt einen Raum, den sie nicht betreten darf und genau das macht mir wahnsinnig neugierig. Sie hat das Gefühl, das ist diese Abschlachtwerkstatt oder keine Ahnung, was sie denkt.
Mhm.
Aber er ist wirklich, wie soll ich sagen, er ist die ganze Zeit sehr, sehr nett und sehr, sehr lieb zu ihr, sehr verführerisch in Anführungszeichen. Aber dieser Raum, da kommt er sehr in Panik, sobald er dran denkt, dass sie dort reingeht. Victor möchte ihr etwas in einem Koffer zeigen und sie möchte sofort die Flucht ergreifen. Sie hat so Angst, dass er sie jetzt umbringt oder irgendwas oder was in diesem Koffer drin ist und faked im Prinzip einen Anruf, dass ihre Mitbewohnerin den Schlüssel jetzt vergessen hat und dass sie unbedingt in die Wohnung reinlassen müsste. Zu Hause ist Philipp und sie erklärt ihm, dass sie Victor jetzt mit K.O.-Tropfen außer Gefecht setzen will. Also sie will ihm irgendwas in den Wein mixen oder irgendwas. Also dass sie nochmal zurückgehen, weil sie möchten ja rausfinden, ob er jetzt wirklich dieser Psycho ist, der David umgebracht hat oder nicht. Sie geht zurück und versucht sich bei Victor so ein bisschen rauszureden. Victor weiß aber von Yvonne, dass diese den ganzen Tag zu Hause war und Mia ihn auf jeden Fall angelogen hat, was ihn sehr, ja, aufregt, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Dementsprechend geht der Plan ziemlich, ziemlich schief mit dem Wein. Also er hat jetzt einfach den Verdacht, aber er vertraut ihr trotzdem so weit wieder, dass sie wieder in die Wohnung reingehen darf. Victor kommt nun wieder mit dem Koffer an und jetzt kommt raus, dass er der Co-Produzent von ihrem Film ist. Also dort, wo sie sich beworben hat, die unbeschreiblich wichtige Rolle, die sie bekommen hat.
Nein.
Deswegen kennt er sie und deswegen hat er sie eben auch so gestalkt in dem Sinn, weil er sie unbedingt für diese Rolle gesehen hat. Deswegen wollte er unbedingt dieses Treffen. Er hat das bei den Bewerbungsunterlagen hat er sie gesehen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also übelst creepy. In diesem Koffer war so dieses Bewerbungsschreiben drin und eben so, dass er halt der Co-Produzent des Films ist und so.
Oh Gott.
Ja, also richtig übel. Am nächsten Tag, also sie verbringen jetzt eine Nacht zusammen, aber nicht...
Aber warte mal kurz.
Ja.
Heißt das, dass Alice mit ihm geschlafen hat?
Ich überlege eben auch, das habe ich mir in dem Moment wirklich auch überlegt, aber nein, es war, glaube ich, der andere Produzent, weil der war so der stille Teilhaber.
Ah.
Ich glaube nicht, aber möglich.
Weißt du, wie ironisch?
Das wäre echt ironisch, ja. Sie verbringt nun die Nacht sozusagen bei ihm. Sie haben nichts miteinander, aber sie ist so in Schockstarre und sie möchte einfach ihn wie aus der Wohnung raus haben, dass sie ungestört bei ihm nachforschen kann.
Mhm.
Am nächsten Tag möchte er mit ihr nach Köln spontan fahren, weil er dort irgendein wichtiges Meeting hätte und sie tut aber so, als wäre sie krank und er lässt sie allein in seiner Wohnung.
Das geht sicher schief.
Das geht richtig schief, weil Victor hat in seiner ganzen Wohnung Überwachungskameras und sieht alles, was sie macht.
Oh no.
Und das hat sie nicht gecheckt. Ja. Er macht sich natürlich sofort auf den Rückweg, als er sieht, dass sie und der Mitbewohner, der Philipp, da die Wohnung durchsuchen. Weil wenn er aufs Handy guckt, sieht er ja, dass da zwei Leute sind. Die.
Ja.
Ja. Macht sich sofort auf den Rückweg. Mia entdeckt nun dieses geheime Zimmer.
Nein.
Beziehungsweise sie geht in dieses geheime Zimmer und dort sind halt ganz viele Spinnen drin. Und deswegen hat Victor nicht gewollt, dass sie dort reingeht,
ja,
weil er weiß, dass sie panische Angst vor Spinnen hat.
Ja.
In einem dieser Terrarien ist aber ein Seil und sie hat das Gefühl, dass damit David ermordet worden ist. Sie hat so panische Angst, dass sie erstmal die andere Wohnung noch durchsieht und findet halt so... ja, eben so ein Schlüssel und Fotos von ihr in seinem Zimmer.
Also jetzt komme ich gar nicht mehr draus.
Genau, also sie findet einen Schlüssel, der perfekt zu ihrem passt. Also der hat sich wirklich einen Schlüssel nachmachen lassen. Das ist eben dieses...
Ja.
Und dann findet sie halt noch Fotos von ihr in seinem Zimmer. Also auch wieder solche Stalker-Bilder, mhm, plus diese Bewerbungsbilder, die sie halt gemacht hat. Nun hat sie die Beweise, die sie unbedingt braucht. Sie sieht auf einmal Victor, der die Auffahrt rauffährt und sie rennt sofort zu diesen Spinnen, um dort die Mordwaffe rauszuholen, also dieses Seil.
Ja.
Victor rennt auf sie zu, sie kann ihn jedoch niederschlagen. Dieser liegt nun im Koma im Krankenhaus, weil die ihn so dermaßen niedergesplattert hat.
Also das ist ja auch mega realistisch.
Mega realistisch, weil das ja auch ein Riesenhund ist, ne?
Mhm.
Ja.
Die
Mordwaffe wird bestätigt. Allerdings erhält sie noch einen Anruf, dass Yvonne, ihre Mitbewohnerin, auf einmal tot ist. Also die hat einen Unfall gehabt und niemand weiß, warum und weshalb. Also auf einmal ist die Mitbewohnerin tot.
What the fuck?
Ganz seltsam, ja. Mia, die von Albträumen geplagt wird, will nachsehen, ob Victor nun wirklich im Koma im Krankenhaus liegt. Die hat so Angst, dass Victor auf einmal aufwacht und sie wieder belästigt, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Im Krankenhaus fragt sie nach Philipp, der ja Arzt ist und der ja dort arbeiten sollte.
Mhm.
Es kommt allerdings raus, dass da gar kein Arzt ist und niemand einen Philipp kennt und erst recht nicht in diesem Krankenhaus arbeitet. Zu Hause sieht Mia die Mails von Yvonne durch. Das ist halt ein bisschen so rausgekommen, dass Yvonne da Philipp eigentlich auf dieser Spur war. Dass, mhm, sie eben gemerkt hat, dass dieses eine Taxi, was sie immer verfolgt hatte, wo sie dachte, es wäre Victor, dass das Philipp war, der dieses Auto gemietet hat. Und auch, dass Philipp an diesem Abend in dem Club war, wo David getötet wurde und nicht Victor. Und eben auf dem Führerschein, den Yvonne dort auch noch bekommen hat, sieht sie, dass Philipp der ist, der sie die ganze Zeit eigentlich auch verfolgt hat. Auch, muss man dazu sagen. Und plötzlich steht Philipp hinter ihr und betäubt sie ebenfalls. Er verschleppt sie an ihren Kindheitsort. Denn, jetzt kommt dieser Plot-Twist, die Mutter von ihr hatte ein Verhältnis mit seinem Vater, als sie klein waren. Und das ist der Grund, warum dieser Unfall im Auto passiert ist. Die Mutter und der Vater haben sich gestritten, mhm, weil die Mutter hat ein Verhältnis und der hat sie dann absichtlich in den Tod gefahren, mhm, weil er von der Affäre wusste. Philipp hat daraufhin, eigentlich heißt der Timo.
Wir bleiben bei Philipp,
glaube ich. Wir bleiben bei Philipp. Philipp hat halt wissen wollen, warum jetzt wer tot ist und etc. Also der hat es mitbekommen, dass sein Vater eine Affäre hatte. Und er wollte wissen, wer die sind. Und da Mia überlebt hat, hat er sich so für sie interessiert und hat deswegen so eine Besessenheit für sie entwickelt. Weil er mit ihr unbedingt was gemeinsam bzw. verbunden werden wollte.
Mhm. Hm?
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Genau. Er hat sich dann auch sehr, sehr schwer in sie verliebt. Aber auch hier schafft es wieder Mia, sich zu befreien bzw. Ihn niederzuschlagen. Und er sitzt jetzt im Knast. Genauso wie Victor im Knast sitzt, weil die beide sie gestalkt haben. Ja, und das ist so ein bisschen das Ende des Buches. Das ist ein übelster Plot-Twist auf den letzten 20 Seiten. Ja.
Ich habe mir sowas schon gedacht,
mhm,
weil es war zu offensichtlich.
Das ist aber immer so bei diesen Stalker-Sachen. Auf einmal kommt ein übelstes Twist-Ding.
Ja, und du wartest eigentlich nur auf das.
Ja, und ich habe von Anfang an gedacht, Philipp ist bestimmt der Stalker. Irgendwas kommt mit dem Philipp. Und dann, ja, war aber so David, die letzten Oder David. Und dann kamen aber so die letzten 20 Seiten, wo ich dachte, ja, ja. Und auf einmal so dieses, dass eben sie da diese Mails durchgeguckt hat und dass dort alles rauskam. Ich so, super. Klasse. Ja, das war das Buch. Etwas kompliziert zwischendurch, muss ich ehrlich gestehen. Auch diese Rückblenden, ich war mir dann nicht mehr sicher, ob die jetzt von David waren.
Von Philipp.
Von Philipp waren?
Ja, weil das war...
Oder von Victor. Ich hab's nicht gerafft.
Es war nicht hundertprozentig geklärt, weil er spricht immer aus der Ich-Perspektive.
Ja.
Und du hast nicht eine Überschrift beim Kapitel jetzt Victor oder so. Also es hätte wirklich jeder sein können. Es hätte auch von David sein können.
Ja.
Ah, aber demnach ist ja die eine Rückblende mit dem Dorf, in dem sie beide wohnen, nicht die von Victor, sondern von Philipp.
Das auf jeden Fall, ja.
Ah.
Ja. Eben, das ist so ein riesen Hin und Her dann am Ende.
Also dieses Psycho-Ding, ist das dann Victor?
Eben, so wie ich es jetzt im Kopf habe, hat Victor sie gestalkt, aber den David getötet musste er auch haben, weil er hatte die Mordwaffe ja. Jetzt ist einfach die Frage, ob Philipp diese Mordwaffe dort reingeschmuggelt hat. Der war ja auch in der Wohnung.
Ja.
Eben, wahrscheinlich hat Philipp die umgebracht. Ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Vieles, was ungeklärt ist. Mhm. So.
Also beziehungsweise ungeklärt. Ich habe einfach auch jetzt, wo ich... Wann habe ich denn das Buch gelesen? So vor 3-4 Monaten. Jetzt auch nicht mehr alles so perfekt präsent im Kopf. Es kann auch sein, dass es völlig eindeutig geschrieben wurde, dass Philipp alles eingefädelt hat, ne?
Ja.
Wirklich gut möglich. Genau.
Okay.
Machen wir zuerst die Fragen.
Jo.
Weil es ein bisschen ein schwieriges Thema ist, habe ich mir einfach mal 2-3 Sachen aufgeschrieben. Das erste wäre jetzt, was wir einfach am Anfang schon mal angeschnitten haben, liest du denn gern Krimis beziehungsweise Thriller?
Ja, muss ich jetzt sagen.
Mhm.
So in Bezug auf dieses Buch.
Ja.
Habe ich das gerne gelesen.
Mhm.
Ist meine Abwechslung.
Ja.
Ich denke, es ist nicht mein präferiertes Genre.
Mhm.
Aber dieses Buch habe ich sehr gerne gelesen. So. Und du?
Es ist jetzt auch nicht mein favorite Genre of all time.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe es als Kind fast lieber gelesen als jetzt, warum auch immer.
Okay.
Aber ich muss sagen, ich komme immer mehr wieder rein. Mhm. Also umso mehr, ich habe ja jetzt in letzter Zeit mehrere Krimis gelesen.
Mhm.
Und ich merke jetzt langsam, dass ich das auch wieder brauche, so diese Krimis. So nicht diese alten Krimis, wie jetzt Sherlock Holmes, Agatha Christie oder sowas, sondern so ein bisschen diese Psycho... Ja, scheiße. Ja,
also das fand ich schon sehr interessant, ja.
Die zweite Frage, die ich habe, bei den Thrillern gibt es ja immer so unerwartete Wendungen.
Mhm.
Gibt es ein Buch, wo du sagst, diese unerwartete Wendung ist mir auch voll im Gedächtnis drin geblieben?
Boah. Da hast du mich jetzt aber...
Also ich weiß, dass ich eins habe. Und zwar bei Gone Girl. Da gibt es ja auch den Film dazu mit Ben Affleck.
Ja.
Dort weiß ich, dass ich das Buch zuerst gelesen habe. Und dort gibt es ja eine Wendung nach der anderen.
Ja.
Und ich weiß, dass dieses Buch mich so extrem gecatcht hat, wegen diesen 1000 unerwarteten Wendungen. Weswegen ich auch Gone Girl als eines meiner Lieblingsbücher bezeichnen würde. Mhm. Weil ich das wirklich fantastisch fand.
Also, jetzt gerade so aus der Hüfte geschossen, würde ich sagen Divergent. Ist nicht eine geile Wendung, so.
Ja.
Soll ich es jetzt sagen? Ich spoilere einfach.
Ja, du spoilerst jetzt einfach.
Ja, einfach, dass am Schluss, dass sie stirbt.
Ja.
Das ist mir im Gedächtnis geblieben. Das fand ich auch nicht geil.
Ja.
Muss ich sagen. Weil sonst die drei Bücher, die waren Hammer.
Ja.
Aber das sind ziemlich mittig im Buch, die Protagonistin einfach stirbt.
Mhm.
Das hat mich aus dem Leben geworfen.
Ja, das stimmt.
Sonst, aber ich lese auch, also ich muss sagen, ich habe genau vor diesem Thriller, glaube ich, einen Thriller gelesen.
Mhm.
Mehr nicht.
Weißt du noch, welcher das war?
Ja, ich muss nur überlegen. Das war Kolima.
Kolima. Ja. Ich habe jetzt so die letzte Frage, das ist jetzt einfach irgendwas, wo ich dachte, passt halt.
Ja.
In dem Buch geht es ja viel um toxische Beziehungen und Stalker.
Mhm.
Hast du Erfahrungen, also nicht unbedingt von dir selber, sondern sowas in deinem näheren Umfeld, weil es passiert ja immer öfter.
Mhm.
Und es passiert auch immer öfter, dass wenn Männer Frauen stalken, ist das ein viel größeres Verbrechen, als wenn Frauen Männer stalken.
Mhm.
Wenn jetzt zum Beispiel Männer zur Polizei gehen und sagen, eine Frau stalkt mich, lachen die denn wirklich aus? In den meisten Fällen. Weil die sagen, ist ja nur wirklich? Eine Frau, kann sie dich wehren? Ja, das haben sie sogar mal bei Zeitverbrechen. Gab es eine Folge, wo es halt eben diese Situation war und die Polizisten haben nichts gemacht.
Ja.
Und die hat sogar das Haus seiner Eltern abgefackelt, weil die das so gut vertuschen konnte, hat die einfach nie eine Strafe bekommen. Der musste wirklich ins Ausland sich einen neuen Namen und eine neue Identität suchen, damit die ihn nicht mehr verfolgen kann.
Ach so, scheiße.
Und eben, wenn es andersrum ist, wenn jetzt Frauen zur Polizei gehen und sagen, der Mann stalkt mich, dann ist das immer so ein bisschen dieser Welpenstatus, den die Frau hat.
Mhm.
Weil die Frau kann sich ja nicht groß wehren, in Anführungs- und Schlusszeichen, aber bei andersrum ist eben gar nicht so. Oder noch nicht wirklich im Kopf drin.
Ja, aber das ist ja das Gleiche wie mit Gewalt in der Beziehung.
Ja, das ist eben das Gleiche. Ja, was mir nicht ganz reingeht, weil ich denke, hä? Aber ja, ist halt so. Weil zum Beispiel, ich hatte, als ich 12, 13 war, hatte ich einen Jungen, der mich immer wieder angerufen hat und immer wieder meine Freunde gefragt hat, wie es mir so geht, weil ich keinen Kontakt mehr mit dem wollte.
Ja.
Und der hat zum Beispiel dann mal, das ist so die stalkermäßigste Erfahrung, die ich habe, ne? Das ist jetzt nicht extrem schlimm, aber der hat zum Beispiel mal so ein Profil meiner besten Freundin gefaked und hat mich auf Facebook wieder angefragt.
Nein.
Doch. Und dann habe ich ihr geschrieben und habe gesagt, du, wieso hast du ein neues Facebook-Profil? Hat dich jemand gehackt? Die so, ich habe kein neues Facebook-Profil. Und dann ist mir aufgegangen, dass der das sein müsste. Und sie hat ihn dann auch gefragt und er hat gesagt, ja, ich wollte mit der Ellie mal wieder schreiben. Aber da war ich 13 oder so. Und er war, glaube ich, 18. Ich weiß nicht, ob es bei dir sowas gibt. Oder ob du Freundinnen hast, die mal sowas hatten. Nicht unbedingt, ha?
Ich überlege. Diese Fragen heute, die...
Na, die sind deep, ne? Deep!
Ich überlege, nein, ich glaube nicht.
Ja, ist ja auch nicht schlimm, also ist ja gut.
Ich denke, das Thema toxische Beziehungen kommt immer mehr. Ich denke, der Übergang ist fließend.
Ja.
Wenn du überlegst, was du heute alles erfahren kannst, wenn du von irgendjemandem das Insta-Profil anschaust, denke ich, hat jeder von uns schon mal ein Profil durchforstet.
Mhm.
So, wo beginnt das Stalking?
Ja.
Finde ich sehr schwierig.
Stalking ist ja so eine Sucht. Wenn du wirklich für dich sagst, du musst jetzt 50 Mal das Profil angucken. Aber das finde ich halt auch wieder schwierig, weil wenn du verliebt bist, guckst du automatisch so ab und zu mal rein und das und dies, weißt du?
Ja.
Das sieht man das schon als Stalking. Von dem her gehen wir jetzt weiter zur Lesejury, würde ich sagen. Was sagt denn die Lesejury?
Also, wir haben im Gesamten 4 Sterne, die Lesejury gibt. Ist aber jetzt auch nicht viele Abstimmungen, die es dazu gegeben hat. Stimmt mal ab für dieses Buchkopf. Okay, dann gehen wir mal die einzelnen Kategorien durch.
Ja.
Das Cover.
Fand ich sehr, 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 sehr schön. Gefällt mir wirklich sehr gut.
Ja.
Es hat wirklich, also das ist ja dieser schwarze Druck, Angst.
Ja.
Und umrandet von roten Blumen und so roten Blättern.
Mhm.
Und hat auch so ein bisschen dieses Ausgestanzte. Was ich halt auch immer sehr schön finde, dieses Plastische ein bisschen.
Ah ja, ich sehe es. Ich habe nur die Online-Version.
Also ich fand das Buch sehr stimmig. Und es ist auch jetzt eben nicht zu überladen.
Nein.
Es hat aber so ein bisschen diese roten Blumen auf diesem Beton unten. Finde ich, es ist auch so ein bisschen was dieses Angst gut unterstreicht. Finde ich.
Ja, also ich finde, das Cover ist sehr stimmig.
Mhm.
Es passt zur Geschichte.
Ja.
Ich denke, also für mich war direkt klar, als ich das Cover gesehen habe, es geht um etwas mit Liebe vielleicht auch.
Mhm.
Dementsprechend hat es uns beide, glaube ich, auch so gecatcht, weil für mich, es beginnt ja eigentlich mit einer Liebe, die einfach toxisch wird.
Mhm.
Und das ist ja das, was ich gerne lese.
Ich bin einfach so Fan von so Stalking-Geschichten. Ich merke es richtig krass. Also so, es gibt ja viele Thriller und was weiß ich, aber alles, wo so eine Liebe drinne vorkommt, lese ich einfach 50.000 Mal lieber.
Ja.
Als so, keine Ahnung, Bankraub oder sowas.
Ja, nicht ganz. The Girls I've Been.
Da kam auch eine Liebe vor.
Ja.
Muss man dazu sagen. Und ja, ich weiß, was du meinst, aber habe ich jetzt, also The Girls I've Been war ja auch ein richtig gutes Buch.
Ja.
Aber eben, das ist für mich nochmal, das ist so Jugendbuch und das ist für mich schon
harter Tobak.
Härterer Tobak, sag ich mal.
Ja.
Ja.
Wir waren aber beim Cover. Die Lesejury hat 5 Sterne gegeben.
Ich hätte
wie viele
jetzt
Sterne
4.
Gibst du?
4.
Warum? Weil,
es ist ein Cover, was ich schön finde. Es ist ein gut gemachtes Cover, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, es könnte auf meiner Top-Liste der Cover landen.
Ich denke, ich gehe einher mit dem. Ich glaube, es liegt einfach an der Häufigkeit oder die wir mit Büchern zu tun haben, dass das jetzt nicht eine 5 bekommt, aber ist schon.
Ja, eins der schöneren Thriller.
Der schöneren. Also, dann der Erzählstil. Da gibt die Lesejury 4,5 Sterne.
Ich finde es schwierig, darüber zu urteilen, weil Thriller halt immer sehr verwirrend sind am Anfang und klären sich dann immer mehr auf. Ich fand den Erzählstil gut, weil ich habe das Buch auch sicher an einem Wochenende gelesen. Von dem her muss es ja gut gewesen sein.
Ja.
Ich habe es jetzt auch während des Podcasts gemerkt, zwischendurch war es sehr, sehr, sehr verwirrend, was jetzt Victor und was Philipp war.
Mhm.
Von dem her, dort gibt es für mich so einen kleinen Minuspunkt. Weil ich einfach so, das war so die letzten, nicht mal 20, das waren glaube ich 30 Seiten, wo da dieser Philipp noch reingegrätscht ist, wo ich dachte, wow.
Also das ist dann vielleicht eher die Handlung, nicht der Erzählstil.
Ja, aber es war so dieses, du warst schon so auf diesem, ist es vorbei?
Mhm.
Und dann haut dich das nochmal so richtig rein, wo du dann dachtest, ja okay, es ist einfach, damit es nochmal irgendwo mehr Spannung gibt, dachte ich.
Ich fand es eigentlich sehr gut, weil du hattest dir ein Bild machen können von der ganzen Szenerie.
Ja.
Es hat trotzdem nicht so viel erzählt. Ich meine, ich liebe Autoren, die 10 Seiten lang über ein Glas Wasser schreiben können.
Und das aber spannend ist.
Aber das lese ich einfach nicht. Das finde ich nicht geil.
Mhm.
Und deswegen, es war einfache Lektüre, nicht zu hoch gestochen.
Ja, es war actionreich.
Es war actionreich. Von dem her gehe ich eigentlich einher mit 4,5 Sterne.
Ich wäre bei 4 gewesen.
Oh. Die Handlung.
Ja.
Da gibt die Lesejury 4 Sterne.
Ja, weil ich das jetzt vorher schon erklärt habe. 4 Sterne. Ich habe es ja vorher schon erklärt. Es war mir ein bisschen zu. Es war so für mich dieses Hin und Her, weil du hattest so einen schönen Faden. Der Victor, das hätte für mich schon ausgereicht, weil schon der Victor so eine extreme Story hatte. Der Philipp, so die letzten 20 Seiten noch reinzuquetschen und am Ende war dann die Protagonistin mit der Elif, mit der Restaurantbesitzerin auf einmal zusammen. Die waren ein lesbisches Pärchen.
Mich?
Ja, das war so ein Side-Fact. Also die letzten 20, 30 Seiten waren für mich so ein bisschen. Also es war auch spannend mit dem Philipp, gebe ich zu. Hat nochmal ein bisschen Twist reingegeben, aber es hätte auch so gereicht.
Ja.
Ja.
Ja. Ich habe mir ja schon sowas gedacht.
Ja.
So.
Ja.
Dass es schlussendlich nicht Victor ist.
Mhm.
Ich finde, es ist etwas super optimal gelöst mit dem Co-Produzenten vom Film.
Ja.
Jetzt so aus meiner Sicht, ich habe es ja nicht gelesen, so dass er sie ja eigentlich trotzdem gestalkt hat, aber Philipp dann auch. Es war so
ein Sideways.
Es gibt mir irgendwie das Gefühl so, dass man...
noch etwas gewurschtelt hat. Mhm. So, man hatte eigentlich die fixfertige Geschichte und dann hat der, keine Ahnung, das Lektorat gefunden, hey, da musst du noch.
Da musst du noch 3 Schippen drauflegen in den letzten 20 Seiten.
Ja. Nein, da muss noch ein Plot-Twist rein. Ja. So, und dann hat man sich den Philipp ausgedacht.
Ja. Was auch, ne, es hat ja nicht schlecht gepasst. Nein. Aber irgendwie, ja.
Ja, ich ja, ich finde es irgendwie komisch, wenn sie schlussendlich dann 2 eigentlich sind, die sie gestalkt haben.
Mhm. Eben.
What are chances?
Mhm. Eben.
To say it in Denglish.
In Denglish.
Ja. Von dem her würde ich bei der Handlung eine 3,5 geben.
Ja.
Gut, dann die Charaktere. Da gibt die Lesejury eine 4.
Ich finde es halt schwierig, weil die Protagonistin war für mich anfangs sehr, sehr nervig.
Ja.
Muss ich ehrlich gestehen. Also so dieses, ich möchte ein Swingerleben, dann war die aber doch in diesen David da verknallt. Dann hat sie aber doch irgendwie Interesse an ihrem Mitbewohner gehabt und dann war Victor dann ihr doch wieder zu viel. Und die war am Anfang so überhysterisch, dass es letztendlich dann wirklich so rausgekommen ist, ne? Aber am Anfang, weißt du, wenn da ein Typ steht und dir den Schlüssel vorbeibringt, das kann ja alles Mögliche sein. Du hast zum Beispiel einfach, der hat dich ja vielleicht nach Hause gefahren oder keine Ahnung was. Mhm. Also das war so dieses Überhysterische am Anfang, wo ich dachte, na gut. Mit der Zeit wurde sie mir dann sympathischer, wo sie dann angefangen hat, gegen Victor da zu handeln. Mhm. Aber sonst die Charaktere rundherum, die hatten alle einen Charakter. Aber es war alles sehr steif in ihren Rollen. Also Victor war das reiche Arschloch, kann ich jetzt mal fast so sagen, der gesagt hat, ich kann alles, ich krieg die Maus auf jeden Fall. Dann hatten wir den Philipp, der einfach im Hintergrund die Strippen gezogen hat. Das war jetzt aber auch nicht eine, also der hatte jetzt nicht so viele Facetten, wie ich mir das gewünscht hätte. Mhm. Die Yvonne war einfach das Gamermäuschen.
Das arme
Gamermäuschen, das Geld bekommt. Die Elif war so, auch so ein Randcharakter, der später dann mit der Protagonistin zusammen ist. Also es war so ein, ja, es war okay. Es war jetzt nicht, aber es ist halt so thrillermäßig, wenn die jetzt den Philipp rausgeschnitten hätten, sozusagen. Hättest du viel mehr Zeit gehabt, noch die Mia und den Victor den letzten Schliff zu geben, aber so hast du es halt ein bisschen verhunzt, sage ich jetzt mal. Aber es ist auch zu typisch Thriller. Die haben einfach, du hast viel mehr Fokus auf die Handlung als auf die Charaktere.
Ja, und ich meine, dass jetzt die Hauptprotagonisten am meisten Tiefe haben, ist irgendwo auch klar.
Also Charaktere hätte ich jetzt eine 3,5 gegeben, weil ich einfach von den Fantasy-Büchern einfach...
Das kannst du ja nicht vergleichen.
Ja doch, ich kann das. Ich werde es. Das ist eine 3,5.
Okay. Dieterle. Also Charaktere, für mich noch recht schwierig, da ich das Buch nicht zu Ende gelesen habe.
Ja.
Ich fand die Charaktere soweit schlüssig.
Ja.
Dass Victor ist.
Mhm.
Ja.
Naja.
Ja, also ich finde eine 4. Finde ich okay.
Ja.
Ist jetzt nicht, was ich jetzt mega... was jetzt mega herausragend war.
Mhm.
Aber das fand ich jetzt auch nicht schlecht, sonst hätte ich es ja nicht bis zur Hälfte gelesen.
Ja, das war ein gutes Argument. Den gebe ich dir. Das ist ein
scheiß Argument.
Ja.
Also, Elli, was besprechen wir dann nächstes Mal?
Nächstes Mal besprechen wir ein Buch, was mir persönlich mittlerweile sehr am Herzen liegt. Und zwar das Buch Piranesi. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Woche, schönen Monat, schönes Jahr, wann immer wir uns das nächste Mal wieder hören. Nein.
So, dann wünschen wir euch einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, wann immer ihr diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal bei
Die Bücherchronisten. Woo! Woo! Mia.
Oh!
Und sie bekam diesen Podcast immer noch nicht auf die Reihe.
Nein! Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. die ist eine kleine Fruchtfliege, die macht mich wahnsinnig. Mhm. Ha,
so. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Buchim-Podcasts mit Lara.
Mit Lara?
Mann, ich darf den nicht ansehen. Jedes Mal das Gleiche. Gut, was besprechen wir dann nächste Woche, Elli?
Woche?
Was besprechen wir?
Es ist Woche. Ich kann mich hauen. Wirklich, wir kriegen es nicht mal hin. Wirklich, wir kriegen es nicht mal hin, in einem halben Jahr einen Podcast zu machen. Dann kommt sie. Was machen wir denn nächste Woche? Nichts machen wir nächste Woche wahrscheinlich.
Nochmal. Take 3. Was besprechen wir dann nächste Woche? Nein.
Das nächste Mal reden wir über ein Buch, was mehr. Was mehr? Was mehr?
Okay, gut.